ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
Ich habe jetzt weniger Ängste und bin eher so mit halt dieser Traurigkeit und so Hoffnungslosigkeit am Kämpfen. Aber ich würde sagen, es ist sehr wechselhaft, diese Krankheit.
Ich glaube, meine depressive Symptomatik hat sich schon im recht frühen Kindesalter ziemlich gezeigt, mit 7 oder 8 Jahren.
Ich habe einer Freundin gesagt, dass sie meinen Eltern sagen muss, wie schlecht es mir geht, weil ich das alleine nicht geschafft hätte.
Schuldgefühle spielen eine große Rolle. Und Eltern haben immer den Reflex, wenn es ihrem Kind schlecht geht, gerade im psychischen Bereich, dass sie Schuld haben oder dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben.
Antonias Weg.
Ich hatte mir in der Geschlossenen tatsächlich geschworen, dass ich, bis ich 30 bin, auf jeden Fall sterben werde.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 4. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Fast 4 Jahre lang, seit 2021, erzählt Antonia mir von ihrem Leben. Auch wie sie ihre Depression aushält. Oder eben nicht. Und wie alles anfing. Antonia heißt in Wirklichkeit anders. Wir gehen spazieren auf dem Gelände des Universitätsklinikums in Dresden. Hier war Antonia sowohl in der Tagesklinik als auch in der geschlossenen Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ich glaube, ein knappes Vierteljahr war ich hier. So um die 3 Monate wahrscheinlich bin ich hier halt eigentlich jeden Tag an- und ausgegangen. Auch am Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. Es war jeden Tag. Genau.
Antonia erzählt oft von ihren MitpatientInnen.
Ich glaube, als ich reinkam, waren da so 2 Mädchen in meinem Zimmer. Die eine, mit der hatte ich auch noch lange nach der ganzen Zeit Kontakt, weil die auch die gleiche Band wie ich mochte, Tonbandgerät, genau wie eine Freundin. Wir waren dann auch zu dritt tatsächlich auf einem Konzert. Das war sehr krass, weil wir haben halt also eine extrem krasse Sympathie zueinander entwickelt. Aber es war total schwer für mich, weil sie halt extrem auch einen krassen Hass gegen sich hatte. Also ich erinnere mich an eine Situation nachts, wo sie irgendwie geweint hat und meinte, sie müsse sich jetzt selbst verletzen, weil jeder sie hasst und sie ist nicht wert, es zu leben. Und es ist so schwer, man fühlt sich auch so machtlos. Und dann haben wir halt einen Pfleger geholt und der konnte sie aber auch nicht beruhigen. Und das ist einfach eine schreckliche Situation gewesen und ich bin froh, dass ich das nur einmal so mitbekommen habe.
Aber ich wollte doch einen Prinzen oder zumindest eine Fee, rief Dornröschen. Manchmal sind die besten Wünsche die, die nicht in Erfüllung gehen, grinste Aschenputtel und drückte Dornröschen einen Besen in die Hand. Und so bauten sie eine Wolkenwegpustemaschine und eine Schaukel für die Last der Welt. Sie putzten die Fenster des Turmzimmers und hängten Kristalle an die Fenster, damit sich das Sonnenlicht darin brach.
Depressionen fühlen sich für alle Betroffenen unterschiedlich an. Auch deshalb, meint Antonia, seien Einzeltherapiestunden für sie so wichtig. Über Behandlungskonzepte befrage ich für den Podcast auch Expertinnen und Experten. In der 2. Folge kamen Heike Peper von der Psychotherapeutenkammer in Hamburg und Michele Buss von der Jugendstation im Universitätsklinikum Eppendorf zu Wort. Jetzt bin ich mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort verabredet. Er ist Gründer und ärztlicher Direktor der Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik in Hamburg. Eine Privatklinik. Erst einmal stelle ich ihm ein paar allgemeine Fragen. Spielt Vererbung bei Depressionen eine Rolle?
Was man sagen kann, dass Kinder schizophrener Eltern zu 80% das Risiko haben, selber schizophren zu werden. Bei depressiven Eltern ist das etwa hälftig. Ja, das heißt, sie haben ein 50-prozentiges Risiko, selber krank zu werden. Das muss jetzt aber nicht heißen, dass das nur Genetik ist, sondern das kann natürlich auch heißen, ich erlebe einen depressiven Elternteil, der sich mir nicht ausreichend zuwenden kann. Ja, das kann genauso dann der Effekt sein.
Wie häufig ist das bei Ihnen in der Klinik?
Also wir gehen immer davon aus, dass wir es auch mit 30% psychisch kranker Eltern zu tun haben, die wir natürlich dann immer versuchen mit zu versorgen. Die können wir nicht in der Klinik versorgen, aber wir müssen dann gucken, dass wir für die eigene Behandlungswege bahnen. Und das gehört sozusagen immanent schon immer zu unserem Fach dazu, dass Eltern auch einen erhöhten Prozentsatz an psychischer eigener Erkrankung haben.
Mit Antonias Eltern habe ich in der dritten Folge über Schuldgefühle gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema für sie.
Schuldgefühle spielen eine große Rolle. Überhaupt in unserem ganzen Leben spielen Schuldgefühle eine unglaubliche, entsetzliche Rolle, weil sie oft für viele Menschen quälend sind, je nachdem, worum es geht. Und Eltern haben immer den Reflex, wenn es ihrem Kind schlecht geht, gerade im psychischen Bereich, dass sie Schuld haben oder dass sie irgendwas nicht richtig gemacht haben.
Leider erreiche man bei der Arbeit mit Eltern häufig nur die Mütter, erzählt Professor Schulte-Markwort. Aus einer Elterngruppe, die er angeboten hat, ist eine Müttergruppe geworden. Wichtig sei aber, dass man Eltern die Schuldgefühle nehme.
Die Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Trotzdem kann es sein, meinetwegen Trennung, Scheidung, Krisen zwischen Eheleuten, zwischen Vater und Mutter, bergen ein erhöhtes Risiko, dass Kinder psychisch auffällig werden. Und solche Streitsituationen können natürlich so entsetzlich sein, dass wir auch dann versuchen zu intervenieren und sagen, wir halten es für besser, wenn sie sich trennen.
Weil der Konflikt beschädigt die Kinder, kann man das so banal sagen?
Der Konflikt, ja, Sie müssen sich das ja immer so vorstellen, dass Kinder automatisch dann in einen Loyalitätskonflikt geraten. Also wenn ich zwei Menschen gleichermaßen oder ähnlich liebe und die fangen plötzlich an, sich zu hassen und vielleicht auch von mir unbewusst zu erwarten, dass ich mich entscheide, zu wem ich möchte und wen ich lieber mag, dann zerreißt mich das. Und das machen sich Eltern oft nicht klar, was das bedeutet.
Depressionen sind heimtückisch, kommen oft schleichend. Aber eine depressive Episode kommt vielleicht nur einmal im Leben, dann nie wieder.
Wir wissen, dass depressive Episoden, wenn die länger als 2 Jahre andauern, ein extrem erhöhtes Risiko haben, zu chronifizieren und auch bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen zu bleiben. Deswegen ist es so wichtig, im Kindes- und Jugendalter frühzeitig zu beginnen. Und ich sage Eltern immer, ich appelliere an Eltern, dass sie frühzeitig kommen und Diagnostik machen lassen, weil ich ja lieber wieder wegschicke und sage, ich finde, alles ist in Ordnung und sie haben ein gesundes Kind, machen sich keine Sorgen, als umgekehrt. Wir laufen hier oft den Symptomen hinterher.
Als ich den Kinder- und Jugendpsychiater besuche, sind 38 junge Patientinnen und Patienten stationär in der Klinik. 12 weitere sind in der Tagesklinik.
Das Besondere an unserem Konzept ist, dass die Patienten, die Kinder und Jugendlichen in anderer Form einbezogen sind in intensive therapeutische Prozesse, indem wir zum Beispiel ein Format gegründet haben, das heißt Open Stuff. Da sprechen wir regelmäßig über die Kinder, die 5 Meter weiter sitzen und zuhören. Das heißt, die Kinder wissen immer ganz genau, was wir glauben, in welchem therapeutischen Prozess sie gerade stehen, was wir über sie denken, was die nächsten Schritte sind. Und bei uns ist es halt so, dass wir die Schweigepflicht brechen, dadurch, dass die Kinder was übereinander hören. Das ist den meisten Kliniken nicht erlaubt. Und bei uns ist es sozusagen Methode. Das heißt, Eltern, die das nicht unterschreiben können, deren Kind können wir nicht behandeln, weil das unser Konzept ist. Das führt dazu, dass die Kinder intensiv eingebunden sind, dass sie maximal informiert sind, dass sie viel besser Rücksicht nehmen können aufeinander und dass wir sehr intensive therapeutische Prozesse haben.
In der Fachklinik Marzipanfabrik haben die Kinder und Jugendlichen statt einer Therapiestunde pro Woche 4, die 30 statt 45 Minuten dauern. Ein Problem ist allerdings, dass es eine private Klinik ist. Nur 10% der Versicherten in Deutschland haben eine private Krankenversicherung, erzählt Schulte-Markwort.
Wir haben auch Wartezeiten in der Klinik, wie alle anderen auch. Nicht ganz so ausgeprägt, weil wir ja eine Privatklinik sind. Ich hätte gar keine andere Möglichkeit gehabt, in Deutschland oder noch in Hamburg was anderes aufzubauen. Und mir persönlich ist es egal, wie meine Patienten krankenversichert sind. Ich suche immer mein ganzes Berufsleben schon nach Möglichkeiten, Versorgungsstrukturen zu erweitern. Und das war für mich jetzt eine der letzten Möglichkeiten, nochmal was zu tun. Und deswegen habe ich das gemacht.
Das heißt, wahrscheinlich haben Sie schon mehr Patienten aus gut situierten Vierteln?
Also Menschen, die sich eine Privatversicherung natürlich leisten können, das stimmt. Wir sind uns des Dilemmas sehr bewusst. Wir bedienen damit die Zweiklassenmedizin. Ich kann das nur wiederholen, dass ich der Meinung bin, Hauptsache ich kann Versorgungsstrukturen erweitern. Das war mir das Wichtige.
Sie fingen an, das Dorngebüsch klein zu schneiden und zündeten es mit dem Feuer des Drachen an. In dem Feuer schmiedeten sie einen Anker, der Dornröschen im Orkan fest am Boden hielt. Sie spielten Flöte, sodass die Arme der Traurigkeit sich wie von Geisterhand wieder lösten. Und sie erfanden Anti-Haft-Kaugummi.
Professor Schulte-Markwort lädt mich in die Klinik ein. Allerdings müsse er erst Jugendliche finden, die mit mir sprechen wollen. Und dann das Einverständnis der Eltern einholen.
Nehmt ihr Herrn Kowalczyk mit?
Ja.
Ich hatte das letzte Mal mit Schluck auf, als ich das
gemacht. Monate später klappt es. Lotta, Emily und Nicola sind bereit, mir über ihr Leben zu erzählen.
Hallo, keine Angst, keine Angst. Ist nur ein Mikrofon.
Nicola fängt an.
Ja, also wir befinden uns im Moment in der blauen Lobby. Und hier ist so eine Art, kann man sich vorstellen, wie zu Hause vielleicht. Das Wohnzimmer, also wir haben hier integriert unsere Stationsküche und der Esstisch, wo wir zusammen die Mahlzeiten verbringen. Und hier vorne auf der anderen Seite integriert ist halt auch der Arbeitsplatz von den Mitarbeitern, wo wir halt auch auf den Sofas da unsere Zeit verbringen können und ja.
Während Lotta kurz in ihrem Zimmer ist, zeigen mir Nicola und Emily die Räumlichkeiten. Sie sind hell, freundlich, gemütlich. Die Kühlschränke seien immer gut gefüllt, berichten sie. Sie können sich selbst bedienen, wenn sie zwischen den Mahlzeiten Hunger haben.
Und wir haben auch verschiedene Tischdienste eingeteilt. Das bedeutet, zu jeder Hauptmahlzeit haben wir verschiedene Dienste, wo wir als Patienten untereinander einigen, wer was macht, also wer den Tisch deckt und wer abdeckt und dass da einfach jeder sich für etwas verantwortlich fühlen kann und dass wir das zusammen schaffen.
Und dann WG erfahren kenne ich die Probleme mit Küchendiensten. Frage deshalb Emily, ob sie streiten, wenn es um den Abwasch geht.
Schon ein bisschen. Also es wird lieber die Spülmaschine ausgeräumt statt eingeräumt. Aber es geht. Also wir werden uns eigentlich immer einig.
Gibt es eine Aufgabe, wo es ganz schwer ist zu verteilen?
Müll rausbringen.
Im Augenblick sind hauptsächlich Mädchen in der Klinik. Woran liegt das?
Ich glaube, wir haben zurzeit 2 oder 3 Jungs, die auch hier sind. Also ich meine, ich kann jetzt nicht in deren Namen sprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für die auch gewöhnungsbedürftig ist. Aber die bringen sie eigentlich auch ganz gut in die Gruppe ein normalerweise.
Aber ich glaube, bei Jungs ist es oftmals auch noch schwieriger, irgendwie dann aus sich rauszukommen. Und die können das, glaube ich, manchmal auch noch ein bisschen besser verstecken und wollen das auch nicht so wahrhaben. Und ja, wollen wahrscheinlich, dass sie auch einfach nicht so viel Schwäche zeigen wollen.
Gerne hätte ich in der Klinik auch einen Jungen gesprochen, aber es hat sich keiner bereit erklärt.
Ich meine, es gibt ja leider schon viele so Stereotypen, dass Jungs und Männer halt so eher das aushalten sollen und das mit sich selber klären sollen. Und ich glaube schon, dass das, würde ich mal davon ausgehen, viele belastet und dadurch auch eine Hemmschwelle entsteht, sich Hilfe zu holen.
In einem ruhigen Raum sitze ich nun ungestört mit Lotta, Nicola und Emily zusammen. Michael Schulte-Markwort ist auch dabei. Um eventuell eingreifen zu können, sollte es eskalieren. Seit sie 6 ist, erzählt die 15-jährige Lotta, geht sie zur Therapie. Mit 10 wurde bei ihr eine Depression diagnostiziert.
Früher fiel mir Abgrenzen sehr schwer, weil ich halt auch viel so dieses Gefühl habe, ja, bei mir ist es nicht schlimm genug, um Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu kriegen. Und deswegen musste ich mich da noch so ein bisschen tiefer reinreiten oder so. Deswegen fiel mir das sehr, sehr schwer. Aber ich habe es gut gelernt und jetzt habe ich damit fast gar keine Probleme mehr.
Die Ängste lassen bei Lotta nach. Verschwunden sind sie nicht.
ich habe jetzt weniger Ängste und bin eher so mit halt dieser Traurigkeit und so Hoffnungslosigkeit am Kämpfen. Aber ich würde sagen, es ist sehr wechselhaft, diese Krankheit. Und das Schwierigste, glaube ich, an so einer Erkrankung oder an sich, auch psychischen Erkrankungen, ist der Schritt, sich Hilfe zu holen und damit anzufangen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich habe wirklich Jahre abgewartet, obwohl mir das schon sehr lange empfohlen worden ist, in eine Klinik zu gehen. Aber ich hatte einfach super doll Angst davor. Und ich dachte, danach geht es mir viel schlechter. Also es ist so gruselig.
Bist du denn leicht aus dem Bett gekommen oder dachtest du, oh nee, aufstehen ist echt blöd?
Also mir ist das anfangs tatsächlich relativ schwer gefallen. Dann irgendwann habe ich so eine Phase gehabt, wo ich tatsächlich mir jeden Morgen so einen Wecker um 4 Uhr nachts oder um 5 Uhr gestellt habe, damit ich diese Zeit habe, einfach aufzustehen. Und weil mir das einfach auch schwer fiel, wenn ich zu Hause bin und alle sind schon wach und alle sind schon da und ich habe keinen Raum. Es hat bei mir schon manchmal so 2 Stunden gedauert, aus dem Bett zu kommen und das dann wirklich zu machen. Ja.
Lotta hat 4 Geschwister. Das Verhältnis zu ihnen sei gut. Ihre Eltern haben jeweils 2 Kinder in ihre neue Beziehung mitgebracht und dann wurde noch Lotta geboren.
Ich bin so das Schlüsselkind.
Das 5. Kind der Patchwork-Familie.
Und deswegen war immer so ein bisschen schwierig für mich einfach. Ich habe mich immer irgendwie schlecht gefühlt, weil ich mich so ein bisschen verantwortlich dafür gefühlt habe, dass die Eltern von meinen Geschwistern nicht mehr zusammen sind.
Lotta erzählt an diesem Morgen in der Marzipanfabrik viel über ihre Eltern. Über ihre Sehnsucht, von ihnen verstanden zu werden.
Wenn ein Kind sagt, es geht ihm sehr schlecht und ein Therapeut sagt, dieses Kind ist krank und es ist nicht Pubertät oder Sonstiges, das hat es bei mir, dadurch, dass es so unterdrückt worden ist, viel, viel schlimmer gemacht und viel schwerer. Und meine Eltern haben das erst nicht wirklich geglaubt und sehr so gesagt, dass ich einfach nur Aufmerksamkeit möchte. Das hat mich sehr verletzt und auch immer noch. Und ich das Gefühl hatte, es ist nicht schlimm bei mir und ich bin das nicht so wirklich wert, diese Hilfe anzunehmen.
Es braucht Jahre, bis Lotta Hilfe zulässt. Mehr oder weniger. Sich selbst zu mögen, falle ihr genauso schwer, wie sich Raum zu nehmen und sich etwas zu gönnen.
Mir fällt es total schwer, Geld auszugeben. Also ich kann mir wirklich fast gar nichts selber kaufen. Dass ich mir einfach mal so ein Getränk kaufe, was ich gerne mag oder so. Und das kann ich halt nicht, weil ich habe das Gefühl, ich bin es nicht wert. Und das war auch so ein großer Teil von meiner Depression. Oder ist es auch, dass ich so dieses Selbstwertgefühl gar nicht mehr habe und so nichts Gutes mehr für mich tun kann, weil es mir einfach sehr, sehr schwer fällt. Und auch manchmal, was auch das Essen angeht, dass ich das nicht wert bin und dass ich das jetzt gerade nicht verdiene. Oder wenn ich mal irgendwas nicht richtig gemacht habe oder so, dass ich dann halt sage, okay, jetzt esse ich nichts oder so.
Dann hast du gar nichts gegessen? Nee. Gehungert, richtig? Oder?
Ja. Okay, wenn ich jetzt nichts esse, dann habe ich weniger so Reaktionsfähigkeit und dann können meine Eltern ihre Sachen an mir ablasten und mir alles erzählen, aber ich kann nicht reagieren. Das ist das Wichtigste. Aber für mich in dem Moment war ich schon durch meine Depression so an so einem schwachen Punkt, dass ich da keine Kraft mehr hatte, irgendwas zu machen. Ich habe jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so Anorexie und war deswegen auch schon im Krankenhaus und alles. Und dass das passiert ist, war einfach dieses, dass mir nicht zugehört worden ist, sondern dass einfach alles abgestoßen worden ist und nicht ernst genommen worden ist, was ich sage.
Hier in der Klinik lerne sie viel. Bekomme Möglichkeiten an die Hand, sich abzulenken, wenn sie etwas triggert. In den Einzeltherapien erfahre sie, ganz allein sie, die Aufmerksamkeit, die sie dringend brauche.
Was ich auch toll an der Marzipanfabrik finde, es gibt unglaublich viele Einzeltherapien und unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt Musiktherapie, Tanztherapie, Pferdetherapie, Hundetherapie, Kunst, Tanz, Yoga, Pilates, also alles eigentlich. Was ich auch sehr cool finde, weil man kann das halt auch so individuell gucken, was kann mir gerade helfen, woraus kann ich meine Kraft ziehen, so ein bisschen, womit kann ich meine Krankheit wahrnehmen oder kennenlernen.
Für Lotta scheint klar, wenn sie die Klinik verlässt, wird sie nicht mehr zu Hause wohnen. Aber erst einmal stellt sie sich gerade die Frage, wie halte ich es hier in der Klinik überhaupt aus?
Im Moment fällt es mir tatsächlich sehr schwer, hier zu sein, weil ich im Moment ein bisschen eingeschränkt bin, was meine Aktivitäten angeht. Ich wollte eigentlich schon probieren, halt so ein bisschen abzubrechen gerade, weil ich hatte das Gefühl, ich habe gerade gar keine Kraft dafür. Also ich muss gerade wirklich stark bleiben für mich.
Stark bleiben heißt für dich nicht hier abzuhauen?
Also nicht abzubrechen. Also abhauen will ich nicht und habe ich auch nicht vor. Aber für mich ist es einfach gerade sehr, sehr schwer, diesen Weg zu gehen.
Ich glaube, meine depressive Symptomatik hat sich schon im recht frühen Kindesalter ziemlich gezeigt, mit 7 oder 8 Jahren. Aber besonders auffällig wurde es dann eher in der Mittelstufe, als ich so 12, 13 war.
Nicola ist 18. In der Fachklinik Marzipanfabrik kann man bis zum 21. Lebensjahr bleiben. Alle Jugendlichen sind freiwillig hier. Der Altersdurchschnitt beträgt 14 bis 17 Jahre. Momentan ist das jüngste Kind in der Klinik 8.
Das war halt auch 2020 Corona-Zeiten und der Lockdown. Und für mich, weil ich halt familiär auch viele Themen habe und dieses Konfliktreiche habe mit meinen Eltern, ist da sehr zum Schlechteren gewendet, weil ich halt die ganze Zeit natürlich zu Hause war und nur Online-Schule hatte. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich keine Motivation mehr hatte, um irgendwas zu machen und auch schulisch, was für mich sehr ungewöhnlich war, weil ich eine sehr leistungsstarke Schülerin normalerweise bin. Und ja, ich glaube, da ist es zum ersten Mal auch wirklich meinen Eltern und meinen Lehrern aufgefallen. Und ich wurde dann auch Mitte 2020 das erste Mal in ambulante Therapie gebracht. Und ja.
Ich habe in jahrelangen Recherchen viele Jugendliche, auch Kinder getroffen, die an Depressionen leiden. Immer wieder bin ich davon beeindruckt, wie reflektiert sie sind.
Ich wurde Anfang letzten Jahres, also 2023, das erste Mal stationär in einer anderen Klinik aufgenommen. Primär aufgrund einer depressiven Symptomatik mit ausgeprägten Selbstschädigungen und auch einer Angststörung. Und für mich war dieser Aufenthalt, der war fast ein halbes Jahr, sehr durch viele Krisen geprägt und akutes Problemverhalten. Und dadurch war es sehr schwierig, auch für das Team in der Klinik wirklich in eine psychotherapeutische Behandlung mit mir zu kommen, weil es sehr um tagesaktuelle Themen und so ging. Und dadurch ging es mir nach der Entlassung dieser Klinik weiterhin schlechter. Und ich wurde im Verlauf auch mit einer Persönlichkeitsstörung Borderline diagnostiziert und das zeigt sich bei mir sehr in den intensiven Stimmungsschwankungen, die ich habe, weil ich viele Momente habe, wo ich sehr funktionell agieren kann und mich auch gut auf Perspektiven und Hilfe einlassen kann, aber halt auch viele Momente, wo meine innere Struktur einfach mir sehr wegrutscht und zusammenbricht.
Nicht nur Lotta, auch Nicola spricht viel über die Schwierigkeiten mit ihren Eltern.
Ich glaube, am schwierigsten war es dann, als es mit meiner depressiven Symptomatik dann auch ausgeprägter war, weil meine Eltern sich natürlich auch sehr hilflos gefühlt haben und mir irgendwie helfen wollten und nicht ganz wussten, wie. Und besonders dann ein Elternteil ist sehr kontrollierend und bevormundend aufgetreten, was mich dann eher weggedrängt hat. Und das hat sich leider dann immer weiter so entwickelt. Und am Ende ist es halt so, dass es mir sehr schwer gefallen ist, überhaupt mit meinen Eltern über irgendwas zu reden. Und das hat sich leider irgendwie nie geändert.
Ist im Moment verändert sich da auch nichts?
Also ich würde sagen, inzwischen auch durch meine stationären Aufenthalte ist es mir schon besser gelungen, mich abzugrenzen von meinen Eltern und von diesen Konflikten. Aber es ist weiterhin eine sehr schwierige Beziehung. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich bald plane auszuziehen. Da werde ich auch mit dem Jugendamt halt unterstützt, dass ich da in eine therapeutische Wohngemeinschaft wahrscheinlich komme. Ich habe weiterhin Kontakt mit meinen Eltern, aber jetzt nicht über viele Themen.
Vor ihr läge noch ein weiter Weg, erklärt Nicola. Aber die Klinik würde ihr dabei helfen, Selbstständigkeit zu erlangen.
Ich würde auch schon sagen, dass sie mich manchmal sehr alleine fühle mit meiner Problematik, weil es sich so anfühlt, als könnte es niemand wirklich verstehen, was in mir los ist, weil es halt so auch für mich selber sehr schwierig ist, das einzuschätzen aufgrund der intensiven und häufigen Stimmungsschwankungen, dass ich mich selber damit sehr verwirre und irritiere und ich manchmal mich einfach sehr alleine fühle mit dem Gefühlschaos.
Also ich habe in meinem Zimmer halt viele Sachen so aus Ergo oder vom Kunsttag. Ja, ich habe mich auch schon versucht, sozusagen damit so ein bisschen einzurichten und auch aber trotzdem an meinen Wänden so Sachen, die ich in der Therapie erarbeitet habe, die Plakate, zum Beispiel aus dem Bilanzgespräch oder so.
Emily wohnt wie Nicola in einem Einzelzimmer. Sie hat aufgeschrieben, worüber sie sich Gedanken macht.
Zum Beispiel bei meinem Bilanzgespräch bei der Schon-Geschafft-Seite, die gucke ich mir halt manchmal schon gerne an, so von Sachen, die ich schon geschafft habe, zum Beispiel Alltagsstruktur und aktiver gestalten und Gefühle benennen und zeigen und halt in Kontakt bringen und meinen Ängsten stellen in Gruppensituationen und Fachtherapien und halt die Themen, wo ich aktuell dran bin, vor allem am Selbstbild. Und da habe ich noch ein zweites Plakat, woran ich auch noch arbeiten muss an Sachen, ja. Vor allem halt Selbstwert und Selbstbild und ja, daran muss ich noch arbeiten.
Sie fühlt sich in ihrem Einzelzimmer wohl, soweit es ihr möglich ist. Denn da sind die Depressionen. Und nicht nur die.
Ich bin mit den Diagnosen hergekommen. Depressionen, Selbstwertstörung, PTBS.
Die Abkürzung steht für posttraumatische Belastungsstörung.
Und Sozialphobie. Und letztes Jahr war ich schon einmal in einer Klinik. Allerdings tagesklinisch und dort wurde ich dann auch als Krise einmal in die geschlossene überwiesen und ja, also die Klinik war schon sehr schwierig für mich und die hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt tatsächlich, aber sie meinten halt, dass eine stationäre Behandlung gut für mich wäre und da haben sie mir halt einen Flyer von der Marzipanfabrik gegeben, dass ich mir die angucken soll und ich war schon sehr überrascht hier von der Klinik, von dem Konzept und auch, dass so offen war und dass man so wenig eingeschränkt ist. Und ja, das ist schon sehr schön.
Beschreib mal so einen Tag in der Klinik hier. Wie geht's los morgens bis abends?
Also wir werden um 7 Uhr geweckt morgens. Um 7.30 Uhr ist das Frühstück bis 8 Uhr. Dann geht's einmal eine Morgenrunde. Ich habe dann immer von 8.30 Uhr bis 10 Uhr Schule. Um 12.30 Uhr gibt's Mittagessen. 13 Uhr und montags, mittwochs und Freitag ist Open Staff. Das ist halt, wenn der Frühdienst dem Spätdienst die Übergabe macht und wir dürfen dann halt am Tisch sitzen, wenn wir dran sind und auch sagen, wenn irgendwie was nicht stimmt, was sie übergeben oder so und halt einfach, dass wir halt mitkriegen, so was sie dann über uns sagen und das finde ich ganz gut. Dann ist halt der Nachmittag und um 18.30 Uhr gibt es Abendbrot. Dann gibt es noch Reflexionszeit, wo man einfach über den Tag einmal spricht. Und dann habe ich ja noch meine Fachtherapien. Und da habe ich 4 Einzelfachtherapien und 2 Gruppenfachtherapien.
Der Tag ist also ziemlich strukturiert und ganz schön voll. Das kann einem vielleicht auch viel zu viel sein.
Ich habe gern auch manchmal so ein bisschen was zu tun, damit ich auch noch mehr Struktur wieder habe. Und ja, in der alten Klinik hatte ich zum Beispiel nur ein Einzelgespräch und eine Fachtherapie. Und das fand ich halt auch ein bisschen wenig. Und das finde ich hier halt gut, damit du auch wieder ein bisschen wirklich Struktur für den Alltag lernst, weil ich war davor zu Hause eigentlich den ganzen Tag im Bett und nur mal kurz im Stall bei meinen Pferden. Und da war halt die komplette Struktur weg. Und das hilft schon.
Wann hast du selbst zum ersten Mal festgestellt, dass es dir nicht gut geht?
Das war ungefähr vor 4,5 Jahren. Kurz vor Corona, da habe ich gemerkt, dass mir allmählich schlechter ging und ja, dass ich immer mehr angefangen habe, alles Schlechte an mir zu sehen und das in den Vordergrund zu stellen und mich immer mehr abzuwerten. Und ja, das habe ich aber sehr lange für mich behalten, irgendwie 3 Jahre oder so. Ich habe Anfang letzten Jahres habe ich das erste Mal das meinen Eltern gesagt. Und das konnte ich auch nicht selber. Also ich habe einer Freundin gesagt, dass sie meinen Eltern sagen muss, wie schlecht es mir geht, weil ich das alleine nicht geschafft hätte. Und es war halt wirklich sehr spät, dass ich Bescheid gesagt habe, weil in dem Moment, ich konnte nicht mehr.
Verstehst du die Krankheit?
Schwierig, also schon ein bisschen. Also man setzt sich ja auch damit auseinander und ja, aber ich, naja, ich hasse die Krankheit schon und man kann sie auch nicht immer wirklich verstehen, weil sie ist einfach mal so, mal so.
Als Emily merkt, dass sie keine Kraft mehr hat, ist sie 15. Aber schon mit 12 hatte sie psychische Probleme. Lotta, Nicola und Emily werden wir in der nächsten Folge wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Nein,
es
ruhig raus, dass alles geht.
Ja.
Frau Holle kam jeden Morgen, weckte Dornröschen und schüttelte Dornröschens Bettdecke aus. Danach bauten sie gemeinsam mit Aschenputtel ein Boot. Sogar Pechmarie kam dazu und sie dichteten das Boot mit dem Pech ab.
Wie gehen Schulen mit Depressionen von Schülerinnen und Schülern um? Darum dreht sich die nächste Folge. Da wird uns auch Antonia über ihre Erfahrungen erzählen. Unter anderem vom Herbst 2022, als die Depression bei ihr wieder ausbrach.
In der Herbstzeit, in der die depressive Episode nochmal stark war letztes Jahr, konnte ich irgendwie einfach meinen Alltag komplett nicht leben. Mich hat es einfach enorm gestresst. Ich wusste einfach, dass ich das nicht kann. Dieser Satz, ich kann nicht in die Schule gehen, ich kann diese Leistung nicht erbringen, trifft es wirklich am besten. Ich wusste, dass ich mich da nicht sehe, dass ich in keinem Universum dort sitzen werde.
Because running will be the way your life and mine will be described.
Antonias Weg.
As in the long run, or as in having given someone a run for his money, or as in run.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 4. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es sprach Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.